Schön, dass bei dem Winterwetter alle hier hingefunden haben. Das Lied Sterne, auf denen ich schaue, ist ein Lied, was ich auch sehr gerne singe und ohne dass wir uns abgestimmt haben, auch ein Lied, was ein bisschen zum Thema passt. Glauben, Hoffnung, Liebe, alles Herr bist du. Ich möchte etwas sagen über die Zukunft heute und zwar über drei verschiedene Blickwinkel, wie wir auf die Zukunft schauen können. Man spricht ja heute sehr oft über Zukunftsängste. Man erstellt repräsentative oder auch nicht repräsentative Umfragen zu dem Thema. Aber so gut wie gar nichts wird über Zukunftshoffnungen gesprochen. Es geht um Angst vor Krieg, um Energieknappheit, um Pandemien, um Inflation und so weiter. Aber kaum über Hoffnung. Hoffnung auf Gesundheit, Hoffnung auf Frieden, auf Leben im Überfluss, was man ja so gerne möchte, Stabilität, Glück und so weiter, da wird ganz wenig drüber gesprochen, fast mehr über Ängste als über Hoffnungen. Woran liegt das? Angst vor der Zukunft statt Hoffnung auf die Zukunft. Sicherlich unter anderem hängt das zusammen mit den Bildern und Texten, die wir Menschen täglich aus den verschiedenen Medien entnehmen. Die sichtbaren Bilder, gesprochene Worte, geschriebene Texte, die beeinflussen uns. Das, was die verschiedenen Medien uns mitteilen, das ist einmal Fernsehen und Rundfunk, das sind die sozialen Medien, das sind aber auch individuelle E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, was für die Allgemeinheit bestimmt ist, was für eine Gruppe Personen bestimmt ist, was für Einzelne von uns bestimmt ist. Das schürt Hoffnungen und schürt Ängste, aber in der letzten Zeit schürt das eigentlich alles mehr Ängste als Hoffnungen. Und zu dem Thema möchte ich zunächst mal ein paar Bibelverse lesen aus dem Hebräerbrief, wo es unter anderem auch um Hoffnung geht. Und zwar Hebräer 11, Vers 1. Da steht nämlich zum Beispiel, dass die Hoffnung alleine nicht ausreicht, sondern dass der Glaube dazu gehört. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Betonung auf nicht. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Dann möchte ich noch lesen Kapitel 10 ab Vers 37. Können wir uns vielleicht dann gleich merken, die Stellen, weil ich da am Schluss erst nochmal drauf zurückkommen möchte. Da heißt es, denn noch eine kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben und wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und dann nochmal aus Kapitel 11. Von einem dieser vielen Glaubenshelden, die uns da vorgestellt werden. Und zwar geht es um Abraham in Kapitel 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißungen auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ende Mai habe ich an dieser Stelle hier mal was gesagt über Noah. Und da ging es auch so um einen Aktualitätsbezug, weil die Zeiten Noahs hat der Herr in seiner Endzeitrede beschrieben als die letzten Tage. Und ich denke, wir dürfen sagen, dass wir in den letzten Tagen leben. Es ging damals darum, dass die Tage Noahs sein würden voll Bosheit der Menschen. Und dann haben wir festgestellt, dass die Bosheit der Menschen wirklich sehr groß ist und auch die Ratlosigkeit der Völker, wo wir an anderer Stelle in der Bibel von lesen. Und im August, kann ich mich erinnern, oder habe ich nochmal nachgeschaut, habe ich was gesagt hier an dieser Stelle über Psalm 46. Da war vielleicht ein noch größerer Aktualitätsbezug zum allgemeinen Zeitgeschehen drin als bei Noah. Es ging darum, dass wir Christen in einer sehr unruhigen Zeit leben. Stichwort ganz klar Ukraine-Krise, mitten in Europa ist Krieg. Und dann ging es aber darum, dass wir Ruhe in Gott finden, in diesen unruhigen Zeiten. Und zwar so wie Martin Luther das schon vor 500 Jahren getextet hatte in seinem Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Dieser Aktualitätsbezug bei Noah war die Endzeit. und das Gericht. Und nur für Noah und die Familie gab es die Möglichkeit, dem Gericht zu entfliehen, indem sie in die Arche gegangen sind. Der Aktualitätsbezug im Psalm 36 war, dass wenn die Nationen toben, wir doch außerhalb dieser Erde einen festen Stand haben, sodass uns das Toben der Nationen, der Völker, der Kriege und so weiter, dass uns das nichts anhaben kann, wenn wir diesen festen Halt außerhalb dieser fragilen Erde haben, der uns wirklich hält. Und dieser Standort steht nicht nur für Endzeit, sondern für Übergang von dieser Zeit in eine bessere Zeit und nicht nur für Endzeit. Für die Erde ist bald irgendwann das Ende angekommen, sie wird vergehen. Aber Gott und Gottes Wort und unser Herr wird nicht vergehen. Und wir haben auch eine unvergängliche Vorhersage von Gott und eine Zusage. Es kommt also ganz darauf an, aus welcher Perspektive man in die Zukunft schaut. Ob man von oben runter schaut, von unten hoch schaut, geradeaus nach vorne. Es gibt also mehrere Perspektiven, von denen mehrere Blickrichtungen, von denen wir uns für eine entscheiden müssen. Die erste ist von oben herab, die zweite von unten nach oben und die dritte Perspektive ist geradeaus nach vorne, mit offenen oder mit geschlossenen Augen. Da gibt es auch noch Varianten. Wer alles unter Kontrolle hat, der kann von oben nach unten schauen. Der kann quasi von oben herab allen zeigen, ich habe das unter Kontrolle, ihr da unten, mein Volk, ihr könnt euch auf mich verlassen. Wenn unser Wirtschaftsminister in Middle East irgendwo unterwegs ist und Verträge schließt über Gaslieferungen und wenn der Finanzminister sagt, ich mache nochmal 200 Milliarden frei und wir verteilen das Geld und keiner zahlt mehr als so und so viel für Strom, Gas, sonstiges, dann kann man sagen, wir haben das alles unter Kontrolle, von oben runter auf das Volk schauen und sagen, vertraut uns. Man kann aber auch, wenn man sich sagt, ich traue mir das nicht zu und ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann kann man aber auch die andere Perspektive wählen und von unten nach oben schauen. Dass man sagt, ey, wir sind ganz klein auf dieser Erde, wir wissen nicht mehr weiter, aber da oben ist der große Gott, der uns hilft und wir schauen nach oben und erwarten von oben unsere Hilfe. Das ist die zweite Möglichkeit. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass wir einfach sagen, wir sind, viele Menschen sind das, sie sagen, geben ehrlich zu, wir sind schwach, aber Augen zu und durch nach vorne, wir wissen nicht mehr weiter. Wird schon hoffentlich irgendwie gut gehen, vielleicht auch nicht. Wir haben Angst vor der Zukunft, weil wir keinen Ausweg sehen. Also alles unter Kontrolle und nach unten blicken. Gar nichts unter Kontrolle, wissen, dass wir aber von oben Hilfe benötigen oder einfach keine Hoffnung mehr haben und geradeaus weitergehen, mit dem Schlimmsten rechnen und zugeben, dass man die Welt nicht retten kann. Und versuchen irgendwie die Angst vor der Zukunft auszublenden. Das sind die drei Möglichkeiten. Was die Perspektive anbetrifft, so hatten wir jetzt kürzlich auf einem Kreativseminar, da ging es um Fotografie. Fotografie heißt vom Wort Ursprung her schreiben oder zeichnen mit Licht. Da war auf dem Seminar die Perspektive, war ein ganz großes Thema. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen mehr auch geistliche und andere allgemeine Dinge zu verstehen. Das Licht soll zum Beispiel einen Spiegel in der Kamera in genau dem gleichen, in dem gewünschten Ausschnitt soll das projiziert werden auf einen digitalen Speicher. Und das soll möglichst naturgetreu, nicht zu hell, nicht zu dunkel, gestochen scharf wie das Original, soll das auf das Speichermedium projiziert werden und dort abgespeichert werden. Und um das zu erreichen, jetzt genau dieses aufzunehmen, was wir in dem Bild festhalten wollen, müssen wir uns schon mal in die Froschperspektive begeben. Da können wir nicht von oben herab auf die Leute zeigen oder anschauen. Und wir hatten da ein schönes Muster, es gibt ja jetzt hier in der Nordsee im Winter immer bei den Robben, bei den Kegelrobben gibt es Nachwuchs und die kann man auch fotografieren. Und wenn man sich aber richtig da reinversetzen will, die Gesichter anschaut, man will wissen, ist die Robbe nur neugierig oder ist die erschrocken, aufgeschreckt und hat Angst vor uns oder ist die vielleicht auch böse auf uns, weil wir sie stören, weil sie gerade das Muttertier gerade die Jungen gekriegt hat, die ist vielleicht dann bösartig. Und wenn wir das Gesicht genau fotografieren wollen, uns ganz genau da reinversetzen, müssen wir uns in die Froschperspektive legen, also auf den Boden legen und dann im Liegen fotografieren mit Teleobjektiv auf ein bisschen Abstand, damit man denen nicht zu nahe kommt, wenn die ihre Jungen haben. Und das ist, denke ich mal, das Stichwort auch für uns Christen, sowohl innerhalb der Gemeinde, als auch wenn es um Evangelisation geht, um den Kontakt zu Außenstehenden. Für die Gemeinde in der Seelsorge, genauso wie in der Evangelisation, wenn wir besonders auch mit Ungläubigen zu tun haben, die vielleicht auf einem ganz falschen Weg sind, wenn wir mit Leuten zu tun haben im Knast, vielleicht über Briefkontakte oder über persönliche Kontakte, die wir da haben, dass wir da reingehen können, dann müssen wir uns ganz klein machen, zu zeigen, wir sind auf gar keinen Fall was Besseres, auch wenn wir als christliche Gruppe auftreten. Und dass wir wirklich sagen, wir sind auf Augenhöhe und eine entsprechend demütige Haltung annehmen. Dann kann man sich wirklich in den anderen reinversetzen. Genau wie bei der Fotografie, wenn man sich auf den Boden legt, so muss man gedanklich im übertragenen Sinne wirklich sich das immer vor Augen halten, dass wir Christen eine demütige Haltung verdient haben. Dann weiter beim Fotografieren, wenn wir etwas am Himmel fotografieren wollen, was unser Herr geschaffen hat. Ob das die Sterne sind, die Milchstraße ist, ob das ein Blitz ist, der über den Himmel zuckt, oder ob das eine Sternschnuppe ist, das kann man alles fotografieren. Oder ob das das Nordlicht ist, was es im Winterhalbjahr speziell weiter nördlich in Skandinavien und anderswo gibt. Das sind Dinge, die wir nicht 100% erforschen können, aber wenn wir die fotografieren wollen, dann brauchen wir Geduld. Wir brauchen ein Stativ, was wir fest irgendwo hinstellen, ein Fundament. Und wir brauchen Zeit. Da ist es nicht mit einer tausendstel Sekunde Belichtung zu tun, als wenn man einen Vogel mittags fotografiert im Sonnenlicht, dann belichtet man schon mal 30 Sekunden und dann muss man mal warten, bis die 30 Sekunden vorbei sind. Und wenn wir uns mit den geistlichen Dingen beschäftigen, jetzt nicht bei der Fotografie, sondern im realen Leben, dann ist das genauso, dass wir auch diese 30 Sekunden Belichtungszeit, sag ich mal, und nicht die tausendstel Sekunde von mittags um 12 einen Vogel fotografieren brauchen, dass wir uns mehr mit Gottes Wort beschäftigen müssen, nicht nur einen Kalenderzettel mal eben querlesen, sondern wirklich dafür beten, dass Gott uns auch hilft, sein Wort zu verstehen und in aller Ruhe uns damit beschäftigen müssen. Dann kann das, was beim Fotografieren auf die digitale Festplatte kommt, auf die Miniaturfestplatte, die in so einem kleinen Speicherchip drin ist, dass das auch auf unser Gehirn richtig gebrannt wird, so wie Gott seine Gedanken hat. Das war mir dieser Vergleich, war mir jetzt mal doch nahe gegangen. Es geht natürlich auch anders, man kann die Kamera auf P wie Programmautomatik stellen, es gibt so ganz billige Kameras, kriegt man schon für unter 100 Euro und dann kann man hoffen, dass die Menschen, die das programmiert haben, wenn man auf so ein Symbol Sonne oder Tageslicht oder Kunstlicht stellt, dass das dann einfach richtig ist, man weiß nicht warum, aber es ist auch nur so ein Augen zu und durch. Besser ist, man beschäftigt sich mit den Dingen und macht das alles richtig. Und dann hat man auch die richtige Perspektive. Und von dieser Perspektive kann man dann auch denen, die eine falsche Perspektive haben, weitersagen. Also nochmal zurück zu dem Thema Angst oder Hoffnung. Endzeit oder Übergang in eine bessere Zukunft. Standort unseres Fundamentes außerhalb dieser Erde oder auf dieser Erde. Agieren wir erstens in Demut und im Aufblick zu Gott oder zweitens besserwisserisch auf irdische Weisheit vertrauend oder aber drittens einfach nur Angst und keine Lösung. Zusammenfassend kann man das in einer Frage formulieren. Haben wir Gottvertrauen? Vertrauen wir auf die eigenen Stärken oder haben wir keine Ahnung und einfach nur Angst vor dem, was kommt? Und dann noch, leben wir nur in der Gegenwart oder haben wir eine langfristig ausgerichtete Perspektive, die über die Gegenwart, über unsere 70, 80 Erdenjahre oder wie viel auch immer das sind, hinausgeht. Es gibt die Minderheit von Noah und seiner Familie oder auch Lot als einzelne Person in Sodom und die natürlich die vielen Millionen Menschen, die jetzt im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende durch die enge Pforte eingegangen sind, nachdem sie gestorben sind und im Himmel aufgewacht sind. Die gibt es natürlich, aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit im Verhältnis zu den Milliarden Menschen, die gelebt haben und die noch leben. Zukunftshoffnung statt Zukunftsangst. Dazu gehören Abraham, von dem wir in 1. Mose 11 und folgende Kapitel lesen, von dem wir auch gerade in Hebräer 11 gelesen haben. Abraham gehört darauf, dass wir haben gelesen, dass er blind auf Gott vertraute. Und das war viel schwerer als unser Glaube heute in der Umsetzung. Gott hat gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er ist blind gefolgt dahin, er wusste nicht, wohin es ging. Ob es bergauf ging, steil, bergab ging, ob es anstrengend war, ob es Tage, Wochen, Monate dauerte, wie das Land war. Gott hat uns sehr viel gesagt über unsere himmlische Heimat, die wir einmal in der Zukunft haben werden. In der Offenbarung, da kommen wir gleich noch, sind Verse, die davon sprechen, wie wunderbar unsere Zukunft sein wird. Aber für Abraham war der Glaube wirklich blind und es war viel schwerer und man muss ihm das hoch anrechnen und wir können von ihm lernen. Die meisten Menschen haben Angst vor den kommenden Gerichten, die ihre Schatten doch heute schon vorauswerfen. So wie bei Noah oder auch wie bei Sodom und Gomorra. Überflutungen, Flächenbrände, Waldbrände haben in den letzten Jahren zugenommen. Man hat irgendwie auch eine Angst vor Gott, auch wenn man nicht an Gott glaubt. Aber man hat doch so das Gefühl, dass es einen Gott gibt. Und hat irgendwie Angst vor seinen Gerichten. Hat Angst vor dem Gott der Christen, weil der sich auch zwei- oder dreimal an jeden Menschen bezeugt. Ist es nur durch die Schöpfung oder durch sein Evangelium in geschriebenem Wort? Gott bezeugt sich an jedem Menschen und somit haben die Menschen dann doch irgendwie Angst vor Gott. Haben Angst vor Allah oder haben Angst vor der Rache diverser Götzen bei den Naturvölkern. Angst vor einem Gott, den man nicht kennt oder einfach nur Angst vor der weiteren Evolution und Angst davor, dass unsere Erde diese 8 Milliarden Menschen auf Dauer nicht ernähren kann und dass es irgendwie nicht gut geht, wenn wir Mitte des Jahres schon alle Ressourcen verbraucht haben, die wir für das Jahr haben. Da hat man irgendwie Angst vor. Ja, es gibt Menschen, die glauben, keine Angst haben zu müssen, weil sie ja so klug sind, weil es ja demnächst Friedensverhandlungen gibt, ganz bestimmt, und weil die Menschen ja eh enger zusammenrücken, je schlechter die Zeiten werden, man glaubt ja dran, da wird man irgendwie zusammenrücken und vor dem Unausweichlichen gemeinsam das tun, was nötig ist. Und es gibt Leute, die dann einfach auch Mut machen, indem sie zum Beispiel sagen, bleiben Sie zuversichtlich. Das ist ein Spruch, den ich immer wieder sehr gerne höre, grundsätzlich, wenn es der Tagesthemenmoderator Ingo Zamparoni sagt, am Ende seiner Sendung, bleiben Sie zuversichtlich. Aber ich wünschte mir, er würde noch sagen, bleiben Sie zuversichtlich, indem Sie auf den schauen, der uns aus all dem Schlamassel raushilft und der uns eine schöne Zukunft bereitet. Und nicht, bleiben Sie zuversichtlich, weil wir es auch schon aus eigener Kraft irgendwie hinkriegen. Ich kenne ihn persönlich nicht, den Ingo Zamparoni, aber ich würde gerne mit ihm über das Thema mal sprechen, über seinen Spruch, der mir gut gefällt, aber dass man das in die richtige Richtung sieht. Die Perspektive, die fällt mir da in dem Spruch. Es gibt keinen Gott, sagen viele Leute. Heutzutage immer mehr Atheisten, Kirchenaustritte. Leute glauben vielleicht noch an die Existenz Gottes, aber es gibt immer mehr, die sagen, es gibt keinen Gott. Lasst uns Frieden schaffen ohne Gott, lasst uns die Welt retten, wir brauchen keinen Gott. Putin werden schon bald die Waffen ausgehen, vielleicht auch dann die Munition. Dann gibt es die Umweltorganisationen wie Greenpeace, Fridays for Future, Ende Gelände oder jetzt in aller Munde die letzte Generation, die helfen wollen, das Klima zu retten. Und man vertraut darauf, dass irgendwann nicht mehr die Despoten diese Welt regieren, sondern vernünftige Regierungen. Das ist die Hoffnung, dass es da irgendwann mal eine Wachablösung gibt an den Stellen, wo das Böse herrscht. Dass es eine Regierung gibt, die CO2-Ausstoß in jeder Art verbietet und dass die Umwelt nicht weiter belastet wird. Aber wie schlimm, dass Menschen, zu denen Gott durch Krieg und Zerstörung und Umweltkatastrophen so ernst redet, tatsächlich noch sagen, es gibt keinen Gott. Wenn das jetzt irgendwelche Leute sind, die wir nicht leiden können, dann seien wir da vielleicht noch eher mit fertig, als wenn das Leute sind, wo wir vielleicht denken, das sind die Menschen, denen so richtig eine Art christliche Nächstenliebe aus den Augen strahlt, wo man denkt, das sind richtig die guten Menschen, die spenden, die kümmern sich um Arme, die sind uns gegenüber persönlich hilfsbereit, nette Nachbarn, aber dass ausgerechnet solch liebenswerte Menschen dann auch sagen können, es gibt keinen Gott, das ist sehr schlimm. Ich habe das kürzlich erlebt. Wir waren im Urlaub auf den Azoren dieses Jahr im Oktober und da wurde uns ein Wanderführer empfohlen. Wir haben viele gemeinsame Touren in so einer Gruppe gemacht, kleinere und mittlere Wanderungen. Ich habe das noch soeben gekonnt und ich hatte gehofft, dass ich so zum allerletzten Mal nochmal einen nennenswerten Berg besteigen könnte. Nicht mehr in 4000er wie ganz früher mal, sondern nur einer mit 2300 Meter Höhe. Aber gedacht, so gut geht es gesundheitlich und von der Kraft her noch einmal. Und da war ein sehr netter Wanderführer, der war empfohlen worden und der holte mich dann auch morgens am Hotel ab. Es war alles ein bisschen preiswerter da auf den Azoren, da sind die Löhne noch nicht so wie in Europa und da konnten wir uns in aller Ruhe, haben wir ein Vorgespräch geführt, das war ein Franzose, nicht gerade meine Lieblingssprache, aber der sprach zum Glück einigermaßen gutes Englisch. Und dann haben wir uns da unterhalten und der also wirklich vertrauenerweckend war. Ich habe gedacht, dem Mann, den kannst du dich anvertrauen. Dann merkte man, dass der nicht nur zertifiziert war als Wanderführer dort, sondern auch hilfsbereit. Er hatte Handschuhe mitgebracht, weil man normalerweise in so einer wärmeren Gegend im Oktober ohne Handschuhe ist, damit man sich an den Steinen auch mal festhalten kann, wenn man ein bisschen steiler hochgeht. Und er hatte Steicheisen dabei. Ich habe gedacht, Steicheisen? Wofür brauchen wir die denn? Die brauchen wir doch hier nicht. Da war zwar jetzt ein Kälteeinbruch gewesen, 2-3 Tage vorher, der war da oben, als die Wolken mal unseren Blick da reinließen, freiließen, da sah man ein bisschen Schnee, aber habe gedacht, der geht schon wieder weg. Und dann habe ich ihn gefragt, wofür denn Steicheisen? Da sagt er, Jules, du wirst schon sehen. Gut, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, großartig, habe gesagt, wenn er die mit hat, irgendwie passen die noch in den Rucksack rein oder binden wir außen dran. Und dann kamen wir zu der ersten Rast auf 1700 Meter Höhe und da war er ganz überrascht, der nette Führer, und sagte, dann war doch gestern und vorgestern war doch da alles verschneit und der Teich, der müsste total zugefroren sein. Aber nichts ist, kein Schnee weit und breit zu sehen, nichts zugefroren. Da habe ich ihm gesagt, ich weiß warum. Da habe ich ihm gesagt, ich habe dafür gebetet, ich habe dafür zu Gott gebetet. Nicht, dass alles perfekt läuft, aber dass wir bewahrt bleiben, dass es keine Glätte gibt und wenn es sein darf und Gottes Wille ist, dass es kein Eis und kein Schnee gibt. Und jetzt sind wir hier und da ist kein Eis und kein Schnee. Und ich bin der Überzeugung, das ist eine Gebetserhörung. Das lacht mir so oft, verpasst man ja so Gelegenheiten. Aber ich hatte Gott auch für eine Stallvorlage vorher gebeten und dann ergab sich das so. Ja, dann sind wir weiter hochgegangen und dann waren wir auf 1900 Meter Höhe bei der zweiten Rast. Das Wetter wurde immer schlechter. Es gab keinen Schnee, aber mittelmäßig starken Regen. Und da mussten wir dann hinterher auf so einen Grat gehen, aus dem Tal raus auf so einen Grat, was uns dann zu diesem Kraterrand führen sollte. Es war ein Vulkan. In dem Trichter, in dem Vulkantrichter war dann der eigentliche Gipfel. Aber als wir dann auf diesen Grat gehen wollten, da merkten wir schon, es geht kaum noch weiter. Er wäre zwar noch weiter gegangen, der Wanderführer, aber der Wind wurde immer stärker und es war Sturmstärke irgendwie so 10 bis 11. Da kann man sich als erwachsener Mann noch so gerade eben mithalten, aber wenn man dann über den Grat geht, dann geht es nicht mehr weiter. Gut, sind wir umgekehrt, haben eine Kleinigkeit gegessen, umgekehrt und war Stille. Und er wollte also partout nicht mehr über das Thema Glauben sprechen. Gibt keinen Gott, sagte er, Gott ist nicht existent und das blieb dabei. Wir haben das Thema dann gelassen, wir haben uns dann trotzdem gut verstanden, wir haben uns über die Natur unterhalten. Der Berg war für ihn heilig, aber der Schöpfer war für ihn nicht heilig, nur der Berg. Man durfte da nicht mit Füßen auf ein bisschen Erde treten, sondern nur auf dieses Lavagestein, weil da gab es da endemische Pflanzen, die nirgendwo anders vorkommen als nur da. Also der Berg war ihm heilig, das Geschöpf aber nicht der Schöpfer. Mein Wunsch und Gebet ist es, dass sich doch irgendwie noch merkt, dass es einen Menschen, dass es einen Gott gibt. Es waren wahrscheinlich, als wir die zweite Rast gemacht haben, da war die Erde dabei, die bewegte sich so ganz, ganz leicht. Man merkte so 10 cm hin und her, da war so ein ganz leichtes Erdbeben. Und da gibt es schon mal fast täglich Erdbeben, also ist nichts Schlimmes. Da ist kein Unding, wenn man da hochgeht. Dann bilden sich schon mal so kleine Erdspalten, da kommen heißer Dampf aus der Erde und dann gehen die mal wieder zu und dann gibt es anderswo heißen Dampf. Die meisten Erdbeben, die kann man nur aufzeichnen durch so Seismographen. Und die merkt man gar nicht und ab und zu ist dann mal so 3,1 Stärke oder so, das merkt man dann so ein bisschen, spürt man das. Und wahrscheinlich war das so, dass da der heiße Dampf rausgekommen war und deswegen war Schnee und Eis vom Vortag alles eben weg verschwunden. Das war ganz natürlich, aber Gott hat sowas alles unter Kontrolle. Und was die Bibel über Leute sagt, die diese Perspektive haben, die sagen, es gibt keinen Gott, wir können uns nur selbst retten. Das möchte ich mal aus dem Psalm noch eben vorlesen, Psalm 14, Vers 1. Psalm 14, Vers 1. Dem Vorsänger, ein Psalm von David. Der Tor, also der Dumme, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Böses getan. Sie haben abscheuliche Taten verübt. Da ist keiner, der Gutes tue. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gutes suche. Alle sind abgewichen und sind allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Also ständig wiederholt, der Tor ist derjenige, der sagt, es ist kein Gott. Aber wir sind alle vor Gott verantwortlich und Gott hat gesagt, dass wir alle böse sind, alle schlecht sind und dass wir alle abgewichen sind und dass wir alle das Gericht verdient haben und das nicht alleine können. Und dann aus Psalm 2, Vers 4, noch den einen ganz bekannten Vers, da steht, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Der im Himmel thront, der Herr, der zur Rechten Gottes sitzt, jetzt nachdem er auferstanden ist in den Himmel, und der lacht. Der Herr, der spottet ihrer. Was für eine unterschiedliche Herangehensweise an die Zukunft. Einmal die Glaubenszeugen des Alten Testamentes, und dann die vielen Gläubigen heute. Noah, Abraham, damals bis hin zu Martin Luther und bis zu denen, die heute zur Jetztzeit auf dieser Erde wohnen. Es gibt immer noch Menschen, die Gott verlacht, weil sie ihn nicht anerkennen und über ihn spotten. Anmaßung seiner Geschöpfe, sie könnten aus eigener Kraft dem Gericht entfliehen, wo der Herr doch in 1. Thessalonicher ganz klar sagt, und sie werden nicht entfliehen. Ich mag Musik und ich mag gute christliche Texte. Christliche Texte, die wir auch in unseren beiden Liederbüchern hier haben. Da freue ich mich immer sehr drüber, dass wir so eine schöne Vielfalt haben. Ich mag aber auch andere Lieder, die jetzt nicht christlichen Inhalt sind. Solange da nichts drinsteht, was irgendwie Gott verspottet oder Gott verunglimpft, dann darf das auch mal andere Musik sein. Ich mag schöne Melodien, Klassik, Folklore. Auch Musik, die zum Nachdenken anregt. Schöne Balladen gibt es auch, wo man wirklich tiefgründige Texte hat. Und dann vergleiche ich aber als Musikliebhaber auch schon mal christliche Lieder mit nichtchristlichen Liedern, sowohl die Melodien, die teilweise hier bei beiden sehr schön sind, als auch die Texte, die teilweise dann ganz, ganz unterschiedlich sind. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die auch zu dem heutigen Thema passt. In unserem Glaubensliederbuch, da steht ein Lied drin, was sich an die Völker der Nationen, die ja allesamt Angst haben heutzutage, wendet, an die Völker und an die ganze Erde. Das ist nämlich das Lied 250. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Also das verehrt Gott. Da steht es dann weiter, heißt es dann, du liebtest die Welt, nahmst der Sünder dich an, preist den Herrn, preist den Herrn. Und dann geht es weiter, dann wird die ganze Erde angesprochen. Erde, hör diesen Schall. Preist den Herrn, Völker, freut euch all. Also die Völker der Erde sollen sich freuen, dass es Gott gibt, der es gut mit uns meint, und wir sollen alle den Herrn preisen. Und dann gibt es da ein Lied, auch was auch ein schöner Ohrwurm ist, wenn man das einmal gehört hat, mir geht es jedenfalls so, aber mit einem ganz schlimmen Text. Das ist die Sozialistische Internationale, vielleicht kennt ihr die eine oder andere. Die haben eben die sozialistischen Regierungen häufig bei ihren Veranstaltungen singen, gerade bei der Arbeiterbewegung. Da heißt es wörtlich, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Kämpfen für seine Menschenrechte, statt demütig sein vor Gott und auf seine Gnade hoffen, die er uns aus unfreiwilliger Liebe gibt.
Hannes Bader hat es gesungen.
Ja, genau, richtig. Hannes Bader hat es gesungen, richtig. Und wer dieses Lied, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan hat, weiß ich jetzt gar nicht, den Autor kenne ich nicht. Aber der Hannes Bader, der hat da was getextet oder auch, ich weiß nicht, ob er es selbst getextet hat oder gesungen hat. Was eins der ganz bekannten Lieder ist. Aber wenn man sowas mal vergleicht, dann sieht man, was es für unterschiedliche Perspektiven gibt. Und wie gut man heutzutage mit allem klarkommen könnte in Zeiten, wo Menschen Angst haben. Aber wie schlimm das aussieht, wenn man es von der anderen Seite her angeht. Kommen wir, wie versprochen, nochmal auf die eingangs vorgelesenen Verse aus dem Hebräerbrief zurück. Sind wir wirklich überzeugt davon, dass Gott, von dem, was Gott in seinem Wort verheißt, sieht man uns das an? Sieht man uns Christen das an, dass wir davon überzeugt sind? Dass wir überzeugter sind von dem, was Gott uns verspricht, als von unserem neuen Auto, was wir haben, unserem neuen iPhone oder was auch immer, wo wir vielleicht mehr strahlen, als wenn wir Gottes Verheißungen hören. Geben wir dem, an das wir fest glauben, wirklich den Platz, der ihm auch zusteht in unseren Herzen? Oder scheint es so, als wäre unser Interesse irgendwo außerhalb der Bibel und außerhalb der Stunden, die wir mit der Gemeinde hier verbringen? Wir haben in Hebräer 11, in Hebräer 10 gelesen, was Gott dazu sagt. Wenn sich jemand zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir sind aber nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das ist eine ernste Warnung an alle die, die den rettenden Glauben noch nicht haben. Aber es gilt auch uns, die wir an Gott glauben. Wenn jemand sich zurückzieht, dann ist er erstmal da gewesen. Dann kann das durchaus sein, dass jemand betet, in der Bibel liest, in die christliche Gemeinde geht, zur Kirche geht, wie auch immer, und irgendwie nach einer gewissen Zeit zieht er sich zurück. Da kann man hinterfragen, ob er wirklich den rettenden Glauben gehabt hat oder ob er nur wegen sozialer Kontakte oder sonst was mitgehen wollte. Wenn er sich dann von allen zurückzieht, sowohl von der persönlichen Bibellese als auch von den Stunden in der Gemeinde, dann darf man das in Frage stellen. Aber es kann auch sein, dass wir Christen, dass wir lau werden und andere Dinge in unserem Leben wichtiger werden und dass wir nur noch mal ab und zu kommen, nicht mehr regelmäßig in der Bibel lesen, nicht mehr regelmäßig beten. Und das ist also auch eine Warnung für uns, weil Gott sagt, dass er keinen Gefallen hat. Wer einmal errettet ist errettet und er kann nie mehr verloren gehen. Das gilt. Auch wenn wir Heilssicherheit haben, möchten wir aber dann zu denen gehören, von denen Gott sagt, dass sie ihm nicht gefallen. Ich denke mal, da kann jeder drüber nachdenken, dass wir doch lieber zu denen gehören sollen, wo Gott sagt, dass sie ihm gefallen, weil wir uns nämlich mit ihm beschäftigen und gerne in die Stunden in der Gemeinde gehen, so wie wir heute alle da sind. Ich bin für jeden froh, der da ist, auch dass ich selber hier sein darf, auch das ist Gottes Gnade. Abraham sollte in ein unbekanntes Land zeigen, das Gott ihm zeigen wollte. Dort sollte er zunächst mit seinen Nachkommen leben. Und wir sollen auch als Fremdlinge, als Bürger des Himmels hier auf dieser Erde leben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als das, was die Welt um uns herum macht. Wir sind wie Abraham auf der Durchreise, aber eben nicht von Ur in Chaldäa, von einem Ort nach Sichem, wo Abraham zunächst hinging, in das heutige Nablus im Westjordanland. Damals lebten die Kanaaniter da, heute sind das die sogenannten Palästinenser, das gelobte Land, was Gott Israel zur Verfügung stellte. Da hat Abraham fest dran geglaubt, obwohl er die Einzelheiten noch nicht kannte. Wir sind unterwegs in das neue Jerusalem sozusagen, wir sind aus diesem System Welt herausgerufen worden, weil wir an Jesus Christus glauben durften, der unsere Schuld getragen hat, die wir auf uns geladen haben. Wir waren in diesem System Welt, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so gesündigt haben wie die Menschen von Sodom und Gomorra, aber wir sind schuldig gewesen, die Ewigkeit in der Dunkelheit, in der Gottesferne zu verbringen. Und wir sind jetzt in der Gemeinde und die Gemeinde, die existiert jetzt runde 2000 Jahre, seit der Heilige Geist Pfingsten auf die Menschen gekommen ist, so leben wir jetzt in der Gemeinde. Und es ist eine Übergangszeit bis zu der Zeit, wo der Herr wiederkommt, uns zu sich in den Himmel heimzuholen. Das kann heute sein, das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, wir wissen nicht, wann das ist. Aber Gott hat uns im Gegensatz zu Abraham ziemlich klar und deutlich gesagt, was es bedeutet für uns, in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Und das sollte bei uns mehr bewirken als nur den Glauben daran. Hoffnung statt Angst, und dazu kommt dann wirklich, wenn wir es ernst meinen, Freude statt Trägheit und sollte auch Begeisterung sein, statt falscher Prioritätensetzung in unserem Leben. Da müssen wir jeder mal drüber nachdenken. Ich genauso wie ihr alle sicherlich, ob wir da die Prioritäten richtig setzen. Denn was bedeutet es, Angst vor der Zukunft zu haben? Und zwar gerechtfertigte Angst vor der Zukunft. Die Nichtchristen, die haben eine gerechtfertigte Angst vor der Zukunft, weil Gott uns in der Offenbarung des Johannes sagt, in Kapitel 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das ist das, was die ungläubigen Menschen erwartet. Hoffnung auf die Herrlichkeit. Für Christen ist das selbstverständlich. Und auch in der Offenbarung in Kapitel 21, Vers 4 lesen wir, und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was für ein Kontrast. Lasst uns Gelegenheiten suchen. Wenn Menschen irgendwie mit uns über ihre Zukunftsängste sprechen, seien das nur Arbeitskollegen oder Nachbarn oder aus der Verwandtschaft, und da kann man wirklich schnell mal eine Steilvorlage bekommen, wenn die Leute über ihre Zukunftsängste reden, dass wir dann weise sind und das sagen, was wir sagen müssen, dass es nämlich eine Möglichkeit gibt, keine Angst vor der Zukunft haben zu müssen, wie schlimm auch die nahe Zukunft vielleicht noch sein mag. Für diese Hoffnung, die wir haben und was uns, unseren Herrn, das gekostet hat, uns dahin zu bringen, dass wir jetzt angstfrei leben können, da sollten wir dem Herrn jeden Tag für danken. Es gibt übrigens viele Lieder, die wir haben, von der Hoffnung auf unsere Zukunft, die unsere Freude, die wir haben, ausdrücken. Wir singen diese Lieder aber irgendwie so sehr selten, die davon sprechen, was für eine wunderbare Zukunft wir haben. Wie kommt das? Liegt das daran, dass wir diese Hoffnung, bei dem Herrn bald im Himmel sein zu können, dass er heute noch wiederkommen kann, auch wenn wir krank sind, dass wir die Hoffnung haben sollten, statt sie wirklich zu haben? Oder woran liegt das? Sind die einfach nur so in Vergessenheit geraten, die Lieder? Und ich dachte, dass wir uns vielleicht mal den Text von einem dieser ganz alten Lieder noch zum Schluss vor Augen führen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt singen können, weil wir keine Begleitung haben heute. Ansonsten könnte es jemand vorlesen. Ich dachte so an das alte Lied aus Glaubenslieder, Nummer 23. Das heißt, deine Kirche wartet noch, sehnet sich nach oben.
Ich lese das vor. Deine Kirche wartet noch, sehnet sich nach oben, wo sie frei von allem Joch dich wird schauen loben. Sie ist fremd und einsam hier, von der Welt geschieden. Doch, Herr Jesus, du bleibst hier, leitest sie in Frieden. Ihre Ruhestätte ist da, wo kein Feind sie störe, wo sie dir auf ewig nach keine Klage höre. Wo kein Glied vom Glied sich trennt, wo kein Herz erkaltet, wo man Liebe völlig kennt, wo nur Liebe waltet. Komm, du heller Morgenstern, bleibe nicht mehr lange, wo wir sehen dein Kommen gern, hier wird uns oft bange. Doch du lässt uns nie allein, stärke dies Vertrauen, bis du selbst uns führest heim, bis wir dort dich schauen.